Pro und Contra. Jetzt übergebe ich Emanuel Gysi, bitte.
Tino Kessler, vielen Dank. Ich finde, wir sollten uns sowieso viel mehr direkt mit Namen ansprechen. Es tönt einfach so, so amerikanisch pseudoprofessionell. Tino Kessler, wir haben folgende Themen. Heute, wir reden über Ski. Wendy Holdener hat sich jetzt auch noch verletzt. Ist ja nicht die erste Schweizer Skifahrerin, die mit körperlichen Problemen zu kämpfen hat. Dann hat Kronprinz Mohammed bin Salman mehr oder weniger direkt Newcastle United gekauft. Über das sollten wir dringend reden. Dann ist geboxt worden am Wochenende. Plus Eishockey, international und national, ein bisschen Velo und Tennis. Viele Themen, die wir heute zu attackieren haben.
Wir freuen uns, weil wir ganz, ganz komische Blickwinkel haben zum Teil auf diese Themen. Also nicht ganz komisch,
also aber
zum Teil, ja klar, seltsame, wo du dann wieder ausbügelst.
Genau,
für das bin ich das zustande ja kommt, das werden wir jetzt sehen.
Das lohnt sich auf jeden Fall.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Tino Kessler
und Emanuel Gysi.
Lassen wir los mit Ski.
Ja.
Wann geht's los? Wir nehmen auf am Dienstag.
12. Oktober.
Und los geht's auf dem Gletscher am
24.
Wochenende.
In in 10 Tagen kann man sagen, grob. Also wir sind im Skifieber, kann man kurz zusammengefasst sagen. Die Weltcup-Saison steht vor der Tür. Jetzt müssen wir die Tür einfach aufmachen und uns reinstürzen. Aber jetzt gibt es ein Problem. Die Schweizer Skifrauen sind eigentlich schon wieder ein einziges Lazarett. Wendy Holdener hat sich letzte Woche beide Hände verletzt. Das ist jetzt lache ich, das ist gemein. Aber
ja, man fragt sich gerade, dass der Podcast kein visuelle Einblick ermöglicht, weil dann würde man das wirklich fiese Grinsen vom Herrn Gysi jetzt sehen,
das
beide Hände verletzt.
Nein, die arme Wendy, es hat nichts mit der Wendy Holdener an und für sich zu tun. Ja, es ist einfach so der ultimative Pechvogel bist, wenn dir beide Hände oder beide Knie oder was weiß ich. Also es ist bei den Indianapolis Colts spielt der Carson Wentz, das ist so ein mittelmäßiger Quarterback, der hat sich beide Knöchel verstaucht im gleichen Spiel. Und hat dann irgendwie aber die Woche drauf schon wieder gespielt, erstaunlicherweise. Was jetzt nicht unbedingt zu der Qualität von seinem Spiel beiträgt hat, aber auf jeden Fall, ja, ein Mann, wo man sich fragt, wenn beide Knöchel verstaucht hast, kannst du denn überhaupt hinken? Muss man sich mal.
Schwierig, ja.
Ja, ist eine Frage, die jetzt aber auch uns halt Wendy Holdener nicht erklären kann. Sie hat sich Kahnbeinknochen an der linken und an der rechten Hand gebrochen und hat dann so ein Foto gepostet, was sie beide Hände eingipst hat. Und ich hoffe einfach, es gibt jemanden, der ihre Schuhe bindet. Das würde ich ihr wünschen. Jetzt ist sie aber nicht die Einzige. Es gibt Corinne Sutter, die auch verletzt ist, die auch ausfällt.
Ja.
Und ja, wir müssen langsam sagen, auf dem Gletscher in Sölden, was wird jetzt das? Müssen wir den Saisonstart auf Seite der Frauen gerade mal kübeln?
Gott, ich glaube, es bringt gar nichts, dass wir noch über den Gletscher diskutieren, wo jedes Jahr wieder ein Thema wird. Erstens mal, weil der Weltcup nachher fast einen Monat pausiert, glaube ich. Und zweitens, weil es um einen Gletscher geht, wo man sagt, ist es dann noch zeitgemäß, dass man auf einem Gletscher Ski fährt? Wahrscheinlich nicht, aber dann darf man nicht nur den Weltcup isoliert vom Gletscher verbannen, sondern dann muss man grundsätzlich aufhören, auf dem Gletscher Skifahren. Ich glaube, jeder Mensch weiß, dass der Mensch zu bequem ist, um solche Sachen zu machen. Sobald es an Bequemlichkeit geht und ans Geld, sagt man nein. Also, wir werden unsere Reiserei nicht einschränken, das wirft man im Weltcup auch vor, unter anderem wie allen, oder einen Haufen anderen Sportarten auch, dass die Reiserei eigentlich nicht nötig wäre, ja. Schlussendlich müssen wir uns fragen, was ist überhaupt noch nötig und auf alles verzichten, das werden wir nie machen. Also, finden wir uns damit ab, es wird auf dem Gletscher Ski gefahren. Und wenn wir es mal nicht mehr wollen, dann machen wir es auch nicht mehr. Aber solange wir noch darüber diskutieren, ist ja, ich mag es einfach nicht mehr hören. Es ermüdet mich, muss ich sagen. Die Diskussionen werden dann angezettelt, unter anderem zum Beispiel auch vom Herrn vom Felix
Neureuther, genau.
Wo sich die Frage stellt, aber wenn man die Artikel liest, wo er mitgearbeitet hat oder wo er ein Intro gibt oder wo er Mittelpunkt steht von einer Geschichte, dann geht es einfach immer um das Gleiche. Eigentlich sollte man, aber man macht es nicht, weil dann müssen wir auf einen Haufen verzichten. Und ich glaube, das geht uns allen ein bisschen so. Man verdrängt dann den Gedanken wieder. Darum würde ich sagen, lassen wir es doch einfach bleiben und sind ehrlich, wir wollen, dass Ski gefahren wird, jetzt, darum machen wir es.
Also grundsätzlich
ja.
Ist ja der Skisport generell in dieser ja, Fallen, wenn man so will, in dieser Problematik drin. Halt, der Herr Kessler geht mächtig auf den Tisch. Ja, ist bekannt dafür.
Ist meine Fußspitze, die da unten irgendwo angekommen ist, überhaupt nicht auf den Tisch
gehauen. Dein berühmte Fingerspitzengefühl, das da wieder rein
und das Fingerspitzengefühl
hinten. Und der Beweis gestellt wird.
Im Handballen, und wenn man das macht, übrigens Kahnbein kenne ich sehr gut, was Wendy Holdener gebrochen hat. Es ist Handwurzelknochen, wahrscheinlich ein Stauchungsbruch, weil die sind richtig giftig.
Aha.
Die Handwurzelknochen, wenn die brechen, nur schon das feststellen, ist, glaube ich, irrsinnig schwierig. Und man braucht wirklich Ärzte, die rauskommen, vor allem verheilt das nicht sehr gut. Also, ich habe jetzt gerade weh, als ich das gehört habe, Kahnbein gebrochen, zwar auf beiden Seiten. Viel Glück, Wendy.
Ja, schöner Scheiß. Man muss es so sagen. Nein, wenn wir kurz über einen Gletscher reden, also Ski gefahren wird ja auf den Gletscher, so oder so. Das touristisch ist das ein grosser Faktor, und je länger, je mehr. Weil je weniger Schnee als man hat in den Niederlagen, desto mehr wird auf dem Gletscher oben gefahren. Was dann mittel- bis langfristig natürlich wieder dazu führt, dass es weniger Schnee hat in Niederlagen. Und ja, du weißt, was ich wollte sagen. Jetzt, ich finde, es ist so eine Diskussion, die sehr schnell ausartet und wo sehr schnell so ein bisschen die Totschlagargumente kommen. Dann kann man sagen, ja gut, aber entweder macht man es oder man macht es nicht.
Ist es nicht ein bisschen wie wenn wir über das vegane Essen diskutieren oder über andere wesentliche Sachen, Klimaschutz im Allgemeinen? Es wird dann sehr schnell militant, oder? Und dann ist man entweder, es gibt irgendwie eine ausgewogene Meinung, darf es fast nicht mehr geben, es ist alles schwarz-weiß. Entweder man ist total dafür oder man ist einfach nur noch dagegen. Und eben gerade das entspricht ja nicht dem Mensch. Wenn wir unseren Alltag anschauen, zum Beispiel, müssten wir wahrscheinlich auf grössere Auto verzichten, wir müssen wahrscheinlich darauf verzichten, allzu viel in der Stadt rumfahren, wir müssen auf Ferien verzichten. Wenn wir den Klimaschutz wirklich hundertprozentig ernst nehmen, aber das machen wir nicht, weil jeden Einzelnen, das haben wir bei den letzten Abstimmungen auch gesehen, CO2 und so weiter, es geht dann gleich nicht, wenn es einem Einzelnen ans Leder geht, wenn es heisst, du kannst im Fall nicht mehr in die Ferien, du kannst das nicht mehr, und das Benzin kostet 9 Stutz pro Deziliter.
Ja, wahrscheinlich.
Dann heisst es, nein, das machen wir nicht. Mhm. Doch die Bruchbude interessiert mich doch nicht, dann bin ich eh nicht mehr da. Das ist das Argument, oder? Und tatsächlich ist es ja so, und das sagen Klimaforscher auch, wir bringen den Planeten nicht zu Boden. Also, den bringen wir nicht kaputt, aber wir bringen unseren Lebensraum können wir so verändern, dass es uns dann nicht mehr wohl ist bei 58 Grad Durchschnittstemperatur im Winter im Schatten.
Etwa so. Genau, dann ist dann auf dem Gletscher wahrscheinlich schwierig mit Skifahren bei 58
Drum
Grad jetzt, Durchschnittstemperatur.
Und man hebt sich dann
in jedem Strohhalm zwischen.
Und jetzt zielt man wieder auf die Skifahrer wegen dem Gletscher, aber monatelang zwischendurch hörst du keinen Muxer von dem.
Ja gut, weil Sommer ist und niemand Skifahrt.
Ja gut, aber es kommt ja gleich wieder. Also wenn schon, müsstest du auf die Themen aufmerksam machen, wenn nicht eine Woche bevor dann Ski gefahren wird, das finde ich einmal so billig, dann ist es ein purer Opportunismus und es geht gar nicht um das Problem an und für sich. Da hätte man müssen bei der Planung schon eingreifen. Ich meine, der Weltcup-Plan, der ist ja nicht erst in dieser Woche bekannt oder in dieser Woche erstellt worden.
Nein, es ist ja nicht so, dass zum ersten Mal in Sölden gefahren würde. Genau. Das kommt noch dazu. Also warum das Sölden so wichtig ist, ist auch klar, oder? Also das ist ein Marketing-Ding tatsächlich. Die Industrie wett das auch, dass man relativ früh schon sagt, hey, schaut, es ist im Fall wieder Skisaison. Für die FIS ist es grundsätzlich auch gut, wenn die Saison früh anfängt. Also man ist einfach mal da, mit Präsenz. Ja, das hat das Kind immer so schlimm gefunden, dass es selten war. Und nachher ist irgendwie einen Monat lang nichts. Und das kommt dir ja dann sehr lang vor. Kein Skirennen am Samstagmittag. Wahnsinniger Verzicht, den man da hat müssen üben. Aber ja, das Gletscherding, also was mir ein bisschen fehlt, sind so die konstruktiven Ansätze. Man kann sagen, wir fahren nicht auf dem Gletscher, okay, könnte man machen. Müsste man wahrscheinlich irgendeine Alternative finden, weil FIS und sämtliche Sponsoren und Verbände wollen ja irgendwie, dass sich das lohnt am Ende vom Jahr, dass man da den Weltcup-Zirkus auf die Beine stellt. Mit dem Weltcup-Kalender zum Beispiel könnte man schon gewisse Sachen machen, dass man zum Beispiel versucht, die Stationen so aneinander zu reihen, dass es tatsächlich Sinn macht, ökologisch, dass man möglichst wenig fliegt, etc. etc. Am Schluss ist natürlich die Frage, okay, weniger umweltschädlich wäre es, wenn man es überhaupt nicht machen würde. Und ich glaube, dort ist es dann eine Grundsatzfrage, Man kann zum Beispiel auch sagen, ja, wieso nicht? Also Michelle Giesin ist so eine Kandidatin jetzt im Frauenzirkus, die sich durchaus auch für grüne Themen einsetzt, relativ offensiv umgegangen ist in den letzten, ja, würde man sagen, ein, zwei Saisons sicher. Kann ich sagen, okay, wieso nicht Sportlerinnen, Sportler ihre Popularität nutzen und mindestens auf das Thema aufmerksam machen, gewisse Sachen auch kritisieren, obwohl sie Teil vom System sind. Es ist ja dann immer die Frage, musst denn du, wenn du das System nicht gut findest oder gewisse Sachen nicht zwingend ganz raus, oder bringt es nicht mehr, wenn du von innen versuchst, gewisse Teilbereiche mindestens zu verändern, zum Besseren. Es wird sehr philosophisch. Ich will eigentlich nur wissen, wer halt Kohlen aus dem Feuer für uns am 23., 24. Die Frauen sind am 23. dran.
Ja, gut. So viel wissen wir, die Wendy Holdener wird es nicht sein mit ihren gebrochenen Kambein.
Nein, die ist es nicht, aber die Lara, ja, glaube ich. Ich habe ja das Gefühl, es gibt eine Lara-Saison. Ziemlich sicher. Ist stark gewesen letzte Saison. Immer besser geworden vor allem. Also je länger die Saison gegangen ist, hat jetzt ein neues Selbstbewusstsein gewonnen. Das ist mein Eindruck, wo irgendwie auch in einer, mir dünkt, sie ist entspannter als auch schon drauf. Die ganze Sache ist nicht mehr ganz so ernst und nicht mehr jedes Wort, das auf Goldwag gelegt wird. Vielleicht ändert sich das extrem schnell und dann beiße sie irgendwie die Tischkante und dann ist alles wieder anders. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es mindestens zu Saisonbeginn Lara und der Rest ist, mindestens aus Schweizer Sicht.
Ja.
Können wir uns vorstellen. Gut,
können wir uns
schnell
vorstellen,
weiter.
Ja. Solange dann Marie Moser-Pröll nicht eingreift, bestimmt, ja.
Ich weiss nicht, ob die noch des Weges kommt, aber es würde mich sehr überraschen. Reden wir über Fußball. Dort ist auch jemand, naja, überraschend ist eigentlich nicht, wer da des Weges gekommen ist. Hat sich jetzt doch 3 oder 4 Jahre lang angedeutet. Der Saudi-Arabische Staatsfonds, um ganz genau zu sein. Also das ist auf dem Papier mindestens der Käufer vom
so ja.
Fußballclub Newcastle United, Premier Club, im Moment auf dem zweitletzten Platz. Ein Club mit grosser Tradition, mit grosser Fanbase, mit zuletzt einem Besitzer, obwohl er eigentlich als Fan eingestiegen ist, der Herr Ashley.
Absolut
verhasst. Sehr unbeliebt gewesen ist. Ja,
man kann es auch so.
Kann man definitiv sagen.
Unbeliebt.
Und jetzt steigt der saudi-arabische Staatsfonds, PIF nennen sich die, ein. Das ist im Endeffekt der Kronprinz Mohammed bin Salman, wo die einen oder anderen von uns schon bestens kennen aus...
Jetzt bin ich gespannt,
was sagen, aus Klassiker wie Ermorden und Schreddern von einem
kritischen Journalist,
genau.
Die würde ich jetzt schon nicht mehr sagen.
Nein, es ist auch nicht nötig. Ich glaube, die Leute wissen mittlerweile, weil das ist also Saudi-Arabien, ja. Ein Ort, wo sehr konservativ ist als Land, wo Menschenrechte, naja, sagen wir mal, sehr selektiv eingehalten werden. Positiv formuliert, wo jetzt nicht unbedingt aus unserer westlichen Perspektive als Hort vom Guten gilt. Und jetzt kommt der Staatsfonds dort und kauft das Newcastle für 300 Millionen Pfund und in Newcastle tanzen sie in der Strasse und feiern die Übernahme. Ja. Und ich frage mich, sind die eigentlich wahnsinnig?
Steht bei uns auf dem Blättchen anders formuliert, aber
wie steht's
wahnsinnig, denn? Da steht, wie dumm sind eigentlich Fußballfans.
Wer hat das geschrieben?
Du hast das
her. Das kann nicht sein.
Sind die wahnsinnig? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die sind einfach befreit, dass der Ashley nicht mehr rum ist, weil der doch dafür gesagt hat, dass ihr Club nie hinkommt. Mal abgestiegen, wieder aufgestiegen. Fortschritt nicht wirklich ersichtlich. Ich glaube, das ist auch so einer aus dieser Liga von Besitzern, die mehr drauf schauen, dass sie selber ein bisschen finanziell oder ein bisschen noch mehr profitieren und der Rest ist mehr oder weniger egal. Ich weiss nicht, der Staatsfonds, der FA hat sich ja schön rausgewunden aus dem Gurkenglas und hat gesagt, der Staatsfonds, der gehört eigentlich nicht Saudi-Arabien, der ist schön abtrennt.
Ja, genau.
Sicher. Das sind wir sicher. Ja, da gilt doch wieder, machen wir uns nicht vor, man versucht dann dort wieder unsere westliche Kultur, die eigentlich nur noch in der Schweiz und im südlichen Deutschland Gültigkeit hat, der Rest vom Ausland hat sich schon längst von dem verabschiedet. Also in Österreich herrscht schon lange wieder das Faustrecht.
In Österreich war es noch nie anders gewesen.
Eben, dann bleibt nicht viel Italien, kennen wir. Weiter südlich interessiert es niemand. Ganz im Osten ist unsere Idee nicht so gut angekommen. von einer Gesellschaft von Leuten, wo man sich mit Demokratie weiterverständigt und nicht mit dem Faustrecht. Aber die Engländer ticken natürlich anders. Das Volk von Imperialisten, Kolonialisten, die sind sich das gewöhnt. Darum stört sie das auch nicht, wenn jetzt Saudis kommen. Also in anderen Ländern haben wir schon Abu Dhabi, glaube ich, als Investoren, Katar sowieso, Dubai macht, was will, wissen wir auch. Also spielt es eigentlich gar keine Rolle. Wir versuchen dann immer wieder die moralischen Gründe anzuführen, warum das nicht geht. Gleichzeitig hoffen wir, dass unsere Nazi nächstes Jahr in Katar bei der WM dabei ist, wo wir eigentlich auch sagen müssten, wenn wir schon so denken, dann konsequent, dann dürften wir eigentlich gar nichts mehr machen. Aber dann müssen wir auch aufhören, auf dem Gletscher Skifahren.
Da sind wir wieder beim System, wenn wir es von innen oder von außen verändern.
Genau. Solange sich von innen nichts verändert, und in dem Fall ist es die FA, also die Behörde, die das könnte verhindern, die nichts dagegen macht, wahrscheinlich auch zu Recht, muss ich sagen, weil wir wollen die Clubs konkurrenzfähig bleiben, wenn es bei den einen geht und bei den anderen nicht. Das ist nicht mein Problem, das ist das Problem vom internationalen Fußball, dass zum Beispiel in Deutschland ganz eine andere Regel, 50+1 gilt, und in England interessiert das niemand. Natürlich ist Bayern München irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig, wenn der 16. in der Premier League schlussendlich mehr TV-Gelder kassiert als der erste von der Bundesliga. Ja, wird es irgendwann schwierig, in der Champions League da noch auf Augenhöhe zu sein, mindestens einmal. Und natürlich die Fans in Newcastle, die sind sich selber die Nächsten. Was interessiert die? Moralische Einwände interessiert die nicht mehr. Das ist vielleicht einmal so gewesen. Ich glaube, vor 5 Jahren hat man sich noch dagegen gewehrt. Saudis, was? Mittlerweile, wenn man halt sieht, die Leute werden abgerührt und abgehärtet. Paris wird von Katar geführt und regiert. Und man sieht dort, die haben den Messi, die haben den Neymar, mit dem kann man sich nicht so bluffen, aber das war auch mal ein grosser Name gewesen. Und der Mbappé ist dort stark, mit Stars gespickte Mannschaft. Also hofft jeder Fan in Newcastle, dass das bei ihnen auch bald einmal passiert. Vielleicht der Messi nicht mehr, ist dem auch nicht mehr, also in dem Alter, wo sie wahrscheinlich sich vorstellen. Aber dass es aufwärts geht, das ist auch für jeden Fan das Größte. Und schlussendlich ist man nachher gleich, wie das passiert. Eben, die haben schon mit dem Ashley müssen klarkommen. In Manchester, also ich rede von Manchester United, hat man Glazers, wo der Club irgendwie auch ausblüten lassen. Wobei dann halt Man U nochmal etwas anderes ist als Newcastle. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einem Fan irgendwann einfach mal gleich, wer dann der Club sitzt. Hauptsache, er ist einigermaßen erfolgreich und kann vielleicht sogar wieder einen anderen oder alten Erfolg anknüpfen.
Ich glaube, das Problem ist, dass es scheinbar nicht anders möglich ist, oder? Also, mindestens in der Premier League kann man es so sagen. Es gibt das Leicester-Märchen, wo jetzt doch auch schon ein paar Jahre her ist, wo, also gut, die sind auch in thailändischem Besitz. Ist jetzt auch nicht jemand, der am Hungertuch nagt, aber ist sicher weniger Geld rum gewesen als bei den anderen Grossclubs oder als bei den Grossclubs, also die Big Six, wo jetzt dann wahrscheinlich noch einmal erweitert werden in dem Fall. Aber es, also die Reaktion, es gibt irgendeine Umfrage unter dem Newcastle Supporters Club oder wie auch immer, Trust, dass 93% von den Fans die Übernahme gut heissen. Ja, also das spricht irgendwie dafür, dass die Leute, ich weiss nicht, wie man es richtig formuliert, ich würde sagen, resigniert haben. Also es geht nicht anders, weil Fußball ist eigentlich etwas anderes. Fußball ist wie jeder andere Sport. Die Idee, dass man 11 Leute auf den Platz schickt und dann gibt es noch ein paar rundherum, die zum Teil eingewechselt werden können oder einfach sagen, wie man es macht, das wäre dann der Trainer. Und jeder hat die Chance zu gewinnen. Auf eine Saison oder in einem einzelnen Spiel. Und ich meine, ist jetzt eine banale Erkenntnis, aber das ist natürlich schon längstens ausgehebelt in der Premier League. Wird es im Prinzip durch das, dass es mehrere Clubs gibt, eben 5, 6, 7, die von ultrareichen, entweder Konsortien oder Einzelpersonen, also der Herr Abramovic ist eigentlich Vorreiter gewesen dort bei Chelsea, ist jetzt schon lange, ist eigentlich schon ein altdienter Clubbesitzer mittlerweile, gehört schon fast zum Inventar. Ja, kann man sagen, durch das gibt's nachher wieder Spannung. Weil es einfach genug Superreiche gibt, die Geld reinbuttern und das neutralisiert sich nachher auch wieder. Also die Spirale, ja, es wird einfach irgendwie weiteres Wettrüsten, wie wir wissen, Financial Fairplay funktioniert so, manchmal nicht. Kannst natürlich sagen, okay, als Fan, logisch, also jeder Fan will, dass sein Verein, sein Club etwas reisst. Und in England Meister werden oder irgendwie sonst mal ein Kübel gewinnen, Ja, für das brauchst du mittlerweile einfach relativ viel Geld. Ich glaube nicht, dass der durchschnittliche englische Fußballfan, wenn man ihn ansetzt und mit dem über die Fakten redet, findet, das ist jetzt super, dass Saudi-Arabien oder der saudische Staatsfonds hier eingestiegen ist. Und ja, also es lässt jetzt nicht wahnsinnig viel Optimismus wahrscheinlich zu, oder? Wenn man sich überlegt, ja, also wenn das möglich ist, dann kann wirklich mittlerweile jeden einsteigen und sich jeden Club kaufen. Das ist ja auch die Idee von der Premier League offensichtlich. Also man verwirrt sich dem gegenüber auch nicht unbedingt.
Das ist die Strategie von der Premier League. Die expandiert überall hin. Überall dorthin, wo es noch mehr Geld zu verdienen gibt. Und das darf man auch nicht, das ist nicht negativ konnotiert die ganze Zeit. Wenn man sich dem verschreibt und ehrlich ist und sagt, uns geht's in erster Linie um das, dann soll man das auch machen. Dann muss man auch nicht mit dem Argument kommen, wer denn schlussendlich das Geld investiert. Natürlich ist es einem englischen Fußballfan wahrscheinlich lieber, wenn Cadbury die Mannschaft kauft und sie mit Schokostängel verziert auf der Liebli und so weiter. Finde ich auch sympathisch. Aber das ist nun einmal nicht die Realität. Weil die Leute, die irgendwann einmal auf Öl gestoßen sind, die haben natürlich einfach mehr Geld, ohne dass viel mehr machen dafür. Das sind Bodenschätze. Würden wir auch machen, sage ich jetzt mal, wenn wir Bodenschätze, also wenn es, gut, wir haben keinen Grund und Boden, ich habe eine Mietwohnung, wenn ich dort Öl finde, dann ist es komisch, dann ist es wahrscheinlich, ja, habe ich irgendetwas angebohrt.
Was das ist höchst verdächtig.
Aber sagen wir, du hast ein Häuschen, du bohrst einen Zeltpfosten zu weit im Boden rein und plötzlich sprudelt Öl und bist Milliardär, dann sagst du auch nicht, oh nein, scheiße, das hätte ich eigentlich nicht wählen.
Aber ich würde jetzt... Und ja, zack, ich würde aber nicht unbedingt erschrecken.
FC.
Winznau, mein Jugendclub würde ich dann kaufen. Und fisch. Ganz gross mache ich in der zweiten Liga interregional. Wir würden dann aufsteigen.
Dickknallig.
Genau. Aber ich würde nicht ein menschenrechtsverletzendes Schreckensregime aufbauen. Das gebe ich dir da schriftlich.
Aber da sind wir jetzt schon wieder beim Punkt. Und der ist nämlich, aus welcher Sicht ist das...
Menschenrecht haben wir uns mal darauf geeinigt.
Ja, gut, aber wer hat sich
darauf geeinigt? Also die Weltgemeinschaft.
Saudis wahrscheinlich nicht.
Ja, doch. Die Frage ist dann, wie wird es enforced? Und
ja, gut, aber die westlichen Demokratien glauben ja vor allem an die Genfer Konvention dann zum Beispiel. Und an die Menschenrechte. Was haben die Amerikaner gemacht in Guantanamo? Natürlich ein Stützpunkt auf Kuba, wo sie nicht unter amerikanischem Recht haben müssen, zur Verantwortung gezogen werden. Also, wir sind dann schneller mal dabei, dass alles ausgehebelt wird, wenn es nötig ist.
Das macht aber nichts besser, oder?
Das macht nichts besser, aber es ist, ich will damit auch nicht sagen, es ist besser oder schlecht. Ich will damit einfach sagen, der Mensch ist grundsätzlich nicht so gut, wie wir das meinen bei uns in Westeuropa, weil rundum klopft und tätscht die ganze Zeit, klopft und tätscht die ganze Zeit. Es ist einfach so. Schau irgendwo hin, der Präsident Duarte, weiss ich, wo der war. Das ist ein Irre. Das wäre bei uns nicht möglich. Wir halten uns noch an Demokratie und verzichten darauf, irgendwie mit brachialen Massnahmen irgendwelchen Willen durchsetzen zu wollen, wo nur ein kleiner Teil von der Bevölkerung passt. In anderen Ländern passiert das sofort, dann klopft es und tätscht es. Wir verzichten auf das. Gleichzeitig dürfen wir nicht so naiv sein und zu glauben, dass es überall so ist. Drum,
die ganze so naiv muss man schon sein.
Fernen Osten machen, was wenn, und wir machen ja nichts dagegen. Also, wir gehen auch auf Katar shooten, WM. Wir gehen auf Saudi-Arabien, gehen Auto fahren, gehen TÜV fahren. Wir lassen Saudis unsere Clubs kaufen. Wir könnten das ja verhindern, wenn wir wirklich würden.
Genau.
Und machen wir aber nicht.
Aber nein, offensichtlich nicht genug. Das ist eindeutig so. Man müsste aber etwas, also mindestens ein Bewusstsein schaffen dafür, dass das ein Problem ist.
Ja, finde ich,
darf man, oder muss man sogar. Ich meine, was jetzt mit dem Saudi-Einstieg passiert, ist natürlich schon, also es gibt, ich finde, ein bisschen sperrige Begriff vom Sportswashing, wo dann immer bemüht wird, also eben das Äquivalent zum Greenwashing, wenn irgendein Konzern eine pseudogrüne Initiative startet und dann so tut, dass eben jetzt da ökologisch wahnsinnig auf dem Stand von der Zeit wäre. Ja. Das Phänomen, eben Katar zum Beispiel macht, dass man versucht, indem man grosse entweder Sportturniere oder Mannschaften sich zulegt, Popularität sich zu kaufen. Also funktioniert im Zusammenhang von mit Katar und PSG und der WM zum Beispiel wunderbar, muss man wirklich sagen. Es scheint zu klappen. Also es geht dann irgendwie weit in die Diplomatie. Es ist ein Soft-Power-Phänomen, dass man irgendwie nicht nur in die Köpfe der Leute versucht zu kommen, sondern, Achtung, Pathos, ihre Herzen. Und in dem eben zeigt, ja, wir sind ja eigentlich auch nur Menschen, die gerne Fußball haben und sogar noch Geld geben, dass euer Club gut ist und es ist lässig und eben, es kommen Stars dank uns. Man bietet, und das muss sich eine Liga wie Premier League schon bewusst sein, und ich finde es haarsträubend, und eben, muss gleichzeitig sagen, die Saudis sind nicht die ersten, sind jetzt wahrscheinlich einfach nochmal eine Stufe schwieriger als alle anderen vor ihnen. Man bietet dem einfach eine Plattform, wissentlich.
Ja gut, aber man hat
und es ist recht unappetitlich.
Es ist unappetitlich, aber man hat wahrscheinlich auch schon an anderen Fronten vorgespurt, oder? Der Widerstand ist wie aufgeweicht worden von dem Saudi-Arabien. Man hat das, vor zwei Jahren wäre das wahrscheinlich unmöglich gewesen. Man hat gesagt, auf keinen Fall. Gleichzeitig hat die Formel E ist, glaube ich, die erste gewesen, wo die Verträge mit der Aramco eingegangen ist, saudische Ölgesellschaft, wo auch die Formel 1 sponsort. Die Formel 1 hat dieses Jahr ein GP in Saudi-Arabien, TÜV wird gefahren dort. Also, es geht doch immer um das Gleiche. Man will eigentlich nicht moralisch, ist es wahrscheinlich verwerflich, und gleichzeitig rollt einfach der Rubel. Und wenn der Rubel rollt, dann macht der Mensch mit. Das ist so. Das ist
also der so Mensch, gewesen. Gewisse Menschen, ja?
Nein, es machen alle mit. Wir sind alle genau nicht. Gleich. Doch, wir fahren das Auto, nicht. Wir fliegen irgendwo hin, sobald es bei uns ans Portemonnaie oder an die Freiheit geht, an die persönliche Freiheit, das ist wahrscheinlich noch wichtiger als das Portemonnaie. Mobilität zum Beispiel. Also wenn man uns Schweizer würde sagen, ihr seid liebe Schweizer, Kuhhirte, zwar so schön brav, tut niemandem weh, aber ihr dürft jetzt nie mehr hinfliegen, weil das tut dem Klima nicht gut. Was sagen wir denn? Dann sagen wir sofort, ja, aber wir sind die kleine Schweiz, wir können ja gar nichts ausrichten, machen doch hier das erste Mal, dann machen wir dann mit. Und so geht es auf der ganzen Welt hin und her. Und am Schluss haben wir ein Chaos, und darum sage ich, wir sollten das Faustrecht wieder einführen. Das ist nämlich der Stärkste bestimmt, wo es durchgeht und nicht der Reichste. Ja, immerhin also, wäre das schon.
Das ist das Gleiche meistens, der Stärkste
und der Reichste. Ja, mittlerweile ist es das Gleiche, genau. Der Stärkste, die Bösesten. Bodyguards kann leisten und der Ärmste kann das nicht.
Ja, also, es dünkt mir einfach nicht so ein positives Zukunftsszenario.
Nein, es ist dystopisch.
Ja, schade eigentlich.
Ja, gut, aber es kann nicht immer so weitergehen. Also irgendwann muss man mal eine Gegenbewegung einsetzen, dass man auch mal weiss, um was es geht, oder? Und das sind ja die dystopischen Romane, haben das an sich zum Beispiel Cormac McCarthy, The Road, dass am Schluss nur noch Aschenverwüstung herrscht und man sich irgendeinen Weg sucht durch die Landschaft und weiss gar nicht warum. Das ist ja eine Urangst, die der Mensch hat, scheinbar. Also, es würden keine Bücher darüber geschrieben. Und der Saudi-Fan oder der Newcastle-Fan, der dann auch Saudi-Fan wird, irgendwann, der interessiert das sowieso nicht.
Offenbar.
Solange das Öl sprudelt.
Solange sie ihm den Alkohol nicht verbieten, so wie in Saudi-Arabien. Solange das Bier in den Pubs in Newcastle noch sprudelt, ist es okay.
Ich fände es
gut, wenn man es durchdenkt. Ja.
Nur schnell ein Einschub, das Argument so lustig. Immerhin dürfen jetzt die Frauen dort Auto fahren.
Ja, grosse
Errungenschaft. Das ist beruhigend.
Und es ist gang sehr viel. Ja. Ja, sie dürfen auch zwischendurch wieder einen Fußballmatch irgendwie unbeaufsichtigt.
Jetzt haben wir aber apropos, und auf das können wir zurück, auf Faustrecht.
Oh ja.
Nämlich im Ring, dort wo es tatsächlich ums Faustrecht geht, ein wunderbarer Schwergewichtskampf gehabt. Fury gegen Deontay Wilder. Es ist eigentlich fast noch besser gewesen, als man es erwartet hat. Oder?
Episch, muss man wirklich sagen, und völlig ohne Ironie. Mit dem erwarteten Ausgang. Das heisst, Fury, es hätte man müssen annehmen, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Boxen, ist definitiv der bessere Boxer als der Deontay Wilder, der einfach eine unfassbare Kraft in der linken Hand und in der linken Faust hat und tatsächlich den Fury auch zweimal auf die Bretter gebracht hat, was an und für sich schon eine herausragende Leistung ist. Selber allerdings auch ziemlich heftig kassiert hat. Hat meiner Meinung nach ein ziemlich gutes Kini bewiesen, weil lang ist er in der Lage gewesen, einzustecken, bis in der 11. Runde dann wirklich nichts mehr gegangen ist. Also zum Teil ist er wie so ein Zombie, apropos dystopische Zukunftsvision, wie so ein Zombie durch den Ring taumelt und am Schluss ist es dann das Fiese beim Wilder ist, du hast immer das Gefühl, vielleicht hat er ja tatsächlich noch mal einen drin in dieser Faust. Und dann ist er vielleicht gleich fertig. Also auf dem basiert seine Karriere. Jetzt ist Wilder Fury dreimal gewesen. Zweimal Fury-Sieg, einmal unentschieden. Wobei man schon dort hätte sagen können, wahrscheinlich hat man auch den, ist nach Punkten gegangen, logischerweise, hat man auch dort den Sieg im Fury geben können. Also das Duell ist klar entschieden mittlerweile. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Fury als nächstes? Wo ordnen wir den ein? Stoppt der noch jemand in den nächsten 5 Jahren? Ich glaube, es wird schwierig.
Deontay Wilder hat nach dem Kampf, glaube ich, gesagt, der ist gekommen, um mich zu vermöbeln, und das ist ihm gelungen.
Das kann man so, das hat jeder gesehen.
Kann man so sagen. Ja, aber gut, und meistens sind es so kurz nach den Kämpfen, vor allem nicht so einsichtig, um das selber auch so zu sehen. Aber, wunderbare Unterhaltung war. Wie geht es weiter? Was ich mich einmal frage, wenn ich den Tyson Fury sehe. Wie ist es möglich, dass ein Mann mit so dünnen Wädchen und so feinen Fesseln, also wenn du die Unterschenkel siehst von dem, hast du das Gefühl, das könnte auch irgendein Fotomodel sein, wo in Turnschuhe posiert, unmöglich, dass oben nachher so etwas kommt. Also der Oberkörper und der Kopf und all das, die ganze Geschichte von dem. Wenn nur die Beine siehst, ab der Knie bis am Boden, ich glaube, nicht 5% der Leute würden sagen, das ist Tyson Fury.
Wahrscheinlich nicht.
Der fähig ist, stehen zu bleiben auf diesen
Zündhölzchen. Er ist eigentlich wie die mittelalten Männer, die eigentlich relativ schmal sind und nachher aber, und ich finde das immer wieder phänomenal, also ein riesiger Ranzen haben. Und man weiß nicht genau, wer da kommt. Dann meistens noch das T-Shirt, das so schön spannt drüber, dass es auch richtig auffällt. Von hinten würdest du gar nicht merken, aber dann schaust du von vorne oder von der Seite und denkst, ah, ja, okay. Man lässt sich's gut gehen, offensichtlich. Tyson Fury ist irgendwie das boxerische Äquivalent zu dem. Also, ich meine, ist ja lustig. Man kennt ja seine Familie sonst auch, also der Vater, der John, ziemlich, zwielichtige Gestalt, im Gefängnis gehockt schon, der Onkel, der Peter, der lange sein Trainer war, und die sehen alle so aus. Also das ist irgendwie die Furies, die haben so eine Masse, wo, und das muss man einfach sagen, weil Tyson Fury extrem beweglich ist. Also es ist sehr eine leichtfüßige Erscheinung am Schluss. Also klar sieht es 2,6 Meter und irgendwie 120 Kilo plus. Natürlich sieht das nicht leichtfüßig aus oder nicht so gelenkig und geschmeidig, wie es aber tatsächlich ist. Also,
ja, aber für die Grösse und für den Körperbau ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Und für das wirkt er eigentlich recht geschmeidig, muss man sagen. Wenn man sich das vorstellt, wie 2 Meter Latte sonst wirken, wenn man auf dem Fußballplatz mal einen sieht. Das sind Basketballspieler, oder? Und wenn du Basketballspieler hast, fallen sie nicht auf, logischerweise. Ja, wir alle gleich gross sind ungefähr. Außer es ist mal ein Untermesser dabei, der unsere Grösse hat.
Deine Grösse, also ich komme nicht in die Nähe.
Was ist mit dem los?
Der Zwerg, genau, ja.
Der raus. Aber so beweglich zu sein, das siehst du dann halt schon. Und wenn du dann noch nebenan den Deontay Wilder hast, der kräftig. So stellst du dir einen Boxer eigentlich vor, oder? Nicht wie der Tyson Fury.
Ja, was natürlich ein Fehler ist, weil Boxen ist ja kein Schönheitswettbewerb. Absolut. Sondern es geht darum, jemand anders mehr zu bereichen, als man selber bereicht wird. Das ist die höhere Kunst. Die ganz höhere ist dann gar nicht bereicht zu werden. Das ist im Fury auch nicht gelungen. Er war zweimal am Boden gewesen in diesem Kampf. Aber also man hat, wenn man den Kampf schaut, ich glaube, das sieht man relativ schnell, man hat jemanden, der sich recht natürlich bewegt in diesem Ring und eine andere Person, der Deontay Wilder, der doch, also man hat das Gefühl, ein Athlet, der boxt und nicht ein Boxer. Und also ist interessant, vor 2 Wochen war Joshua gegen Usyk gewesen, dort haben wir eigentlich das gleiche Phänomen gehabt. Wir haben Anthony Joshua gehabt, Modellathlet, durchtrainiert, jeder Muskel sitzt genau so, wie er muss. Also wenn er noch einölen und irgendwie gut ausleuchten, kannst du das Fotoshooting gerade anfangen, ist überhaupt kein Problem. Und gegen Alexander Usyk, der kleiner ist und beweglicher und schneller und irgendwie die Bewegungen, das ist jetzt wahrscheinlich eine umständliche Art, das zu beschreiben, aber die Bewegungen hängen zusammen. Es ist nicht eine Abfolge von irgendwelchen Bewegungen, die man irgendwie aneinander reiht, sondern es ist im Fluss, es wirkt natürlich, man merkt irgendwie das Gespür für einen Kampf, was passiert jetzt als nächstes, ein gewisser Instinkt auch. Meiner Interpretation nach damit zusammen, dass die beide Fury und Usyk und ich will, dass die unbedingt gegeneinander boxen irgendwann demnächst. Das sind beides Leute, die schon sehr jung angefangen haben und sehr früh auch in die Kultur reingekommen sind, was wahrscheinlich in gewissen Bereichen nicht ideal ist nachher. Also, ich weiss nicht, Kopfverletzungen zum Beispiel, Langzeitschäden, kann man sich streiten, ob es toll ist, aber, also ein Usyk hat irgendwie 300 Amateurkämpfe gemacht, das heisst, Fury ist in einer Kultur aufgewachsen, die Irish Travellers im Norden von England, wo Kampfsport extrem präsent ist, wo irgendwie auch das Bare-Knuckle-Fighting noch dazugehört, wo dann eben auch sehr problematische Auswüchse hat, logischerweise, aber man ist irgendwie zum Kämpfer wurde sehr früh. Und das, man merkt, es gibt wie so die zwei Schulen. So die Athleten, die relativ spät dazugekommen sind im Vergleich. Und die Naturals würde ich es jetzt nennen. Und jetzt ist einfach die Frage, hat der Usyk, der irgendwie 20 cm kleiner ist, 15, wahrscheinlich eher, als der Fury, je eine Chance, den zu schlagen?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich bin überzeugt von dem.
Ich glaube es
nicht. Chance hat, um den zu schlagen. Das ist, eben, wenn du die vergleichst, die Boxer, auch die Wege, die gehen, dann hast du das Gefühl, beim Usyk und so, als auch beim Fury, für das, die Bewegungen, die machen, die dienen einem bestimmten Zweck. Ob das einstudiert ist oder ob es Instinkt ist, ist egal. Es dient einem Zweck, wie der Ali, der um seine Gegner herumgetänzelt ist, um zu schauen, wie beweglich sind, kommen sie überhaupt noch mit den Schlägen und so weiter. Das dient einem Zweck, eben instinktiv vielleicht oder einstudiert, aber nicht einfach ein mechanisches Umgejuck und nachher einmal reinschlagen irgendwo, wenn es geht. Und das sieht man relativ schnell, glaube ich, wenn man als Zuschauer ein bisschen Boxen verfolgt. Und darum habe ich das Gefühl, der Usyk ist eh viel eher in der Lage als der Wilder, um den wirklich herauszufordern, der Fury, weil er auch weiss, wo er ihn packen kann und nicht nur einfach vielleicht ein, zwei verschiedene Varianten hat und wenn die nicht funktionieren, dann ist er ratlos und versucht es dann einfach mit blindlings draufschlagen und mit der Linke, die dann halt irgendwann mal funktionieren muss, dann musst du auch Varianten haben, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen oder vielleicht einmal irgendetwas auch instinktiv können erfinden im Kampf selber, oder? Das zeichnet dir ja aus. Aber Bewegungsabläufe, finde ich, die siehst du genau, da ist System dahinter, das ist nicht einfach Zufall.
Also, eben, das ist, glaube ich, der Kampf, den wir jetzt definitiv gesehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der kommt stand, sicher nicht ganz so finanziell interessant, wie Fury Joshua gewesen wäre. Aber das kann man ja dann hinten noch anhängen. Irgendwann werden die Engländer sich das nicht lernen. Reden wir über Eishockey. Letztes grösseres Thema in diesem Podcast. NHL startet.
Zeit, ja.
Es ist Dienstag, 12. Oktober, also sprich, jetzt geht es dann gerade los. Mit der NHL-Saison. Und wir haben letzte Woche schon kurz über die Schweizer geredet. Diese Woche haben wir uns ertappt beim Mittag, wie wir relativ hitzig in eine Diskussion über Toronto Maple Leafs geraten sind. Leider kein Schweizer am Start. Auch nicht irgendwo, nein, es gibt auch niemanden, der noch einen Schweizer Namen hat oder so, wo man könnte einschweizern mit ein bisschen Fantasie. Aber das tut nichts zur Sache. Auch bei uns, für die, die sich für den NHL interessieren, eine von diesen Franchises, die am meisten interessiert, ob im Guten oder im Schlechten. Jetzt, na gut, einen Schweizer gibt es, der Austin Matthews. Der hat ein Jahr den ZSC verbracht, bevor er gedraftet worden ist. Hat, ja, ich glaube, man kann schon sagen, zeigt, dass er schon sehr früh vor seinem 19. Geburtstag in der Lage ist, mit den Grossen mitzuheben. Mittlerweile ziemlich dominanter Spieler in der National Hockey League. Sehr ein talentiertes Team, aber ein Team, das bis jetzt nie über die erste Playoff-Runde rausgekommen ist. Seit mittlerweile Jahrzehnten. Ist das Jahr, was endlich gelingt?
Eine Playoff-Runde zu gewinnen.
Ja.
Also das bescheidenes Ziel, muss ich sagen, das könnte gelingen, wenn nicht Boston der Gegner ist oder Montreal oder der Nächste, der kommt. Man hat dann immer wieder eine weitere Ausrede gefunden. Boston hat einfach nicht gepasst, weil die viel zu gut gewesen sind. Montreal in dem Frühling, hat man gesagt, das ist eine klare Sache.
Auch Columbus hat man auch mal noch.
Hat man geschafft, dass man die nicht schlägt. Das war Pre-Playoffs gewesen, Columbus. Oder? Also es sind Teams außer Boston, wo ich sagen müsste, mit den Ansprüchen, die Toronto hat. Gut, lassen wir das, ist Playoff, kann alles passieren. Man darf denen nicht zu viel zumuten. Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt sieht, wie die Mannschaft zusammengestellt ist, man hat Schritt für Schritt, Jahr für Jahr mehr korrigiert. Also die ursprüngliche Idee von Kyle Dubas.
General Manager
mit vier absoluten Ausnahmekönnern in der Offensive können weit kommen in den Playoffs. Also man darf nicht vergessen, das Ziel vom Shannon-Plan ist, das Stanley Cup zu gewinnen, absolut richtig in Toronto. Was willst du sonst machen? Also, wenn du dort kommst und sagst, ja, liebe Fans, Young Street, versammeln euch da alle, wir gewinnen eine Playoff-Runde, nachher sind wir zufrieden und gehen in die Ferien, dann kommst du nie hin. Ich glaube schon, dass die Ansprüche dort wahnsinnig hoch sein müssen und das ist ja auch so. Sind wir ehrlich, man plant immer gerade sofort die Parade durch Toronto durch. Weniger interessiert einem eigentlich gar nicht. Und man wartet seit 1967.
Mhm.
Die letzte Playoff-Runde gewonnen, glaube ich, früher in den 2000er Jahren.
Ich würde sagen 2004.
Glaube ich, ja, so etwas. Und seither versucht man es. Ich glaube, der Kyle Dubas, eben der GM, ist jetzt langsam auf dem richtigen Weg. Der ist sehr jung reingekommen dort. Hat es zuerst einmal mit dem versucht, dass man vier, vier absolute Ausnahmekönner in der Offensive.
Matthews, Marner,
Tavares
und Nylander. Nylander, genau. Um sie noch zu sagen.
Genau. Mit ziemlich viel Geld versorgt und dann einfach hofft durchzukommen. Die anderen restlichen Mannschaftsteile hat man mehr oder weniger vernachlässigt. Natürlich gibt es dann auch Probleme mit dem Salary Cap. Man muss dort zuerst wieder einen Weg finden. Mittlerweile hat man das ein bisschen versucht zu korrigieren. Das ist eigentlich noch erstaunlich, weil die vier sind immer noch dort. Die kosten immer noch gleich viel. Die nehmen rund zwei Drittel vom, Salary Cap ungefähr 75 Millionen, irgendwie so.
83.
Und die kosten
12 und 10 und 7.
Sagen wir, im Schnitt können wir wahrscheinlich
und nochmal etwa 9.
Mehr als 40 Millionen, glaube ich, für die vier Spieler.
Guter Preis.
Gute Hälfte. Hälfte vom Salary Cap für vier Spieler. Hat man ein bisschen bemängelt, wahrscheinlich auch zu Recht. Mittlerweile eben korrigiert. Nur, wie weit das führt, ich bin nicht sicher, dass das der richtige Weg ist. Immer noch nicht. Obwohl man versucht hat, eben die Playoff-Härte dann auch wieder einzukaufen und die Widerstandskraft. Und schon ein Zeichen von der Einsicht auch von Kyle Dubas, dass er gemerkt hat, dass es mit Böckbesitz und spielerischen Mitteln allein nicht geht, dass eben in dieser NHL die Komponenten Renitenz in den Playoffs doch noch
offensichtlich. Also was ja spannender ist, letztes Jahr hat man eigentlich versucht zu kompensieren, oder? Man hat zweimal probiert mit rein den feinen Klingen spielerisch. Also eben technisch starke Spieler, wo einfach ein Goal mehr schießt, als der Gegner, einfach gesagt. Schieben heim, dann kann ja eigentlich auch hinten nichts passieren. Letzte Saison hat man, also ist meine Interpretation, irgendwo, nachdem man gescheitert ist, das erste Mal, überkompensiert in die andere Richtung. Also man hat den Wayne Simmons, der aus Toronto stammt, ursprünglich heimgeholt. Und mit einem einigermaßen preiswerten Vertrag ausgestattet. Man hat einen Joe Thornton, der eine gewisse Wasserverdrängung hat geholt. Man hat mit dem Spezza einen als Schlachtross geholt. Man hat nachher auf Playoff hat man noch den Herr Folino aus Columbus geholt, wo man recht teuer dafür gezahlt hat, einen First-Rounder im Draft nachher dafür angelegt hat. Also man hat sich bewusst versucht, die Playoff-Härte irgendwie zu angeln, zu sichern. Und es ist finde ich sehr spannend. Am Schluss war das Ergebnis das gleiche gewesen. Man ist in der ersten Runde, wo man spielen in den Playoffs, ist man ausgeschieden. Relativ knapp. Also mit der Best-of-Seven-Serie gegen Montreal mit 3-4 verloren. Also relativ eng. Nachdem man 3-1 vorne war. Aber, also, wenn man, ich weiss nicht, man hat sich irgendwo in so eine Situation manövriert, dass man es mal so probiert, man hat es diesen Weg probiert, man hat dann fast überkompensiert, dass sobald, dann hat sich der John Tavares verletzt, ist man plötzlich zu schwach auf der Brust gewesen, im kreativen Bereich gefühlt, dass man sich dann gefragt, okay, wer außer der ersten Linie schießt uns jetzt noch ein Go, und wenn die irgendwie angestellt ist, ja, was machen wir denn? Ich weiss nicht, was die Lösung ist am Schluss. Ich vermute, das ist das letzte Jahr, wo die vier, also Tavares, Marner, Nylander und dann habe ich vergessen, Matthews, so zusammenzuspielen, ohne eine Runde weiterzukommen. Also ich glaube, es muss ein Fortschritt her, sonst wird gesprengt in irgendeiner Form. Also es gibt mit dem Morgan Riley, der als, glaube der älteste Diente von den besseren Verdiener ist, dort ein Verteidiger, noch einer, wo man sich sowieso muss überlegen muss, können wir den weiter beschäftigen. Also da wäre eine Lohnerhöhung nachher im nächsten Sommer. Wahrscheinlich schon. Ja, irgendjemand findet sich schon, wo mehr zahlt, als er jetzt verdient. Also man wird sich da grundlegende Fragen müssen stellen. Und dann wird es interessant. Ich wehre mich einfach, oder ich wehre mich dagegen. Ich habe das Gefühl, es fehlt, am Schluss ist es ein bisschen Zufall, dass es jetzt nie geklappt hat. Also wenn man sich überlegt, was für Teams eine Runde überstehen. Irgendwie. Also ich bin Anhänger von der Vancouver Canucks, wo vor zwei Jahren zwei Runden gewonnen haben und irgendwie mit einem heissen Goalie und guten jungen Spielern, das kann jedem passieren. Also mittlerweile ist es schon so eine Toronto spezifische, ich weiss nicht, was das ist, ob das Karma ist oder was auch immer. Also man schafft es dann wirklich immer irgendwie ungeschickt, sich selber nochmal ins Bein zu stellen und sich selber ins Offside zu manövrieren. Eigentlich schon nur im Gesetz von der Serie entsprechend, irgendwann muss die Roulette-Kugel auf Rot gehen, statt auf Schwarz. Ich würde sagen, ja, es muss jetzt eigentlich klappen.
Gut, man hat immer wieder Gründe gefunden, wieso das nicht klappt. Ja, zwei oder drei Jahre lang war er im Kader, wo die Schuld war, weil er in den Playoffs immer wieder einen Aussetzer hatte, gesperrt also, worden genau. ist, also wichtiger Center plötzlich ausgefallen ist. Dann. Ich erinnere mich gegen Boston.
Also er hat eigentlich,
wo er mit einem Cross-Check dafür gesagt hat, dass, eben, dass er nachher 5 Spiele gesperrt worden ist. Und die Tendenz hat er nachher in Colorado weitergeführt. Also das ist wahrscheinlich einfach ein Hitzkopf. Aber ein sehr wertvoller Hitzkopf gewesen, weil der Toronto halt die Dimension verpasst hat vom widerstandsfähigen Aufbold, den der Playoffs halt braucht.
Natürlich überhaupt nicht, weil er hat sich ja zweimal aus einer Serie rausgenommen, wo man nachher ausgeschieden ist. Also nützlich ja, überhaupt nicht.
Nein, aber ich sage, der widerstandsfähige Aufbold, den brauchst du einfach. Der hat, jeder, der den Stanley Cup gewinnt, hat diese Leute. Ohne geht es nicht. Natürlich müssen sich die zusammenreissen. Nase im Kader ist das vielleicht ein schlechtes Beispiel gewesen, aber grundsätzlich ist der Spielertyp sehr gesucht. Aber die Sicherungen müssen im Kasten bleiben, sonst nützt es nichts, das ist ganz klar. Aber Toronto, ich weiß nicht, ob eine Runde gewinnen langt, um das Konzept weiter aufrechterhalten. Ich glaube, dort muss mehr her, sonst wird der Shanahan-Plan, wie der auch genannt wird, mit dem Präsident
Brandon Shanahan.
Brandon Shanahan, der die Leute alle geholt hat. Und notabene auch der Lula Muriello rausgekickt hat, der mittlerweile mit den New York Islanders viel weiter ist als Toronto.
Zuerst kalt und nachher nicht geschickt.
Schon länger angefangen hat. Also ich traue dem Konzept nicht über den Weg. Ich erinnere immer wieder an Billy Bean aus dem Film Moneyball, der in der Realität ja existiert. General Manager von Oakland Athletics, der gesagt hat, my shit doesn't work in the playoffs. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das hundertprozentig stimmt, aber er hat sicher recht mit dem, dass man nicht genau gleich kann operieren. Meine eigene Erfahrung im Profisport sagt das eigentlich auch. Es ist eine andere Zeit, aber es gelten immer noch die gleichen Gesetze. Ich glaube, man braucht einfach das Bewusstsein einer Mannschaft, dass alles okay ist. Und wenn das nicht rum ist, und ich glaube, das ist bei Toronto mindestens mal so gewesen, dass die Spieler selber nicht daran geglaubt haben, dass es so funktioniert, dann funktioniert es auch nicht. Ich glaube, mit dieser Idee, 4 offensive Traumtänzer so viel Geld zu zahlen und der Rest muss sich dann quasi der Rest aufteilen. Ich glaube, der Förderer ist einfach der Teamgedanke nicht unbedingt. Mittlerweile hat sich das ein bisschen korrigiert, weil der Salary Cap ein bisschen offen ist und weil man halt den Rest vielleicht auch geschickter verteilt hat, ob das der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Es ist ein richtig spannendes Projekt, zum auch schauen, wie viel das die Leute vom falsch machen, die in der Position sind, zum Teil. Und bei anderen Organisationen wird es auch verhandelt, wenn einer nur einen kleinen Fehler macht. Also, ich glaube, in Toronto ist man sich schon bewusst, wie genau die Öffentlichkeit heranschaut. Und ich glaube, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass sie eben Geduld haben mit dem Dubas.
Aber sie haben doch gar keine Geduld. Das ist jetzt das dritte Jahr im Amt. Also, 2018 angefangen. Also ist für einen Sportchef ist das keine lange Zeit. Also du musst ja irgendwo und in einer Liga, wo ein Salary Cap vorherrscht, ist es noch schwieriger, eine Mannschaft umzubauen oder irgendwo gewisse Stellschrauben zu drehen. Also ich muss eigentlich zwei Sachen sagen. Zum einen, die Mannschaft ist ja gut. Das ist, glaube ich, unbestritten. Also in der Regular Season hat man selten müssen kämpfen, ausser das Jahr, wo man gegen Columbus umgegurkt ist und nachher raus ist, hat man sich aber eigentlich...
Das ist eins von 3 Jahren.
Genau, hat man sich aber souverän eigentlich irgendwo etabliert.
Also ja, aber das ist relativ viel, eins von 3 Jahren, das ist nicht nichts.
Aber weniger als 2 von 3.
Das ist
weniger,
ja, erst
3 Jahre dort.
Eben, dann ist 1 Jahr versagt von 3 eigentlich schon recht viel. Das sind
okay,
also mehr als ein Drittel.
Also genau ein Drittel nimmt, sozusagen.
Wenn man Playoffs eben noch dazu nimmt, wo eigentlich nicht zur Regular Season gehören.
Okay, also, was ich noch will sagen.
Alle 3 Postseasons hat er verdattelt, das okay. Müssen wir auch sagen.
Gut, das hat es vorher schon.
Ja das gut, ist, aber das hat mit dem... Schau jetzt.
Ja, siehst.
Jetzt wird es militant. Jetzt sind wir genau an dem Punkt angelangt, wo wir uns eigentlich gewünscht haben, dass wir hinkommen, ohne dass wir voneinander losgehen.
Ich glaube,
das ist auch das Ziel, oder? Dass man eine kontroverse Diskussion führen kann, aber immer noch relativ sachlich bleibt. Du Schafsäckel.
Riese.
Genau.
Ja.
Also haben wir es eben nicht wollen.
Nein,
das muss man schon sehen. Also 3 Jahre Dubas, wo auch unter dem Eindruck gestanden sind, der weiss alles besser. Ich weiß nicht, wie stark dass er selber für den Eindruck verantwortlich ist. Ich sage jetzt einmal zu einem kleinen, aber doch hohen Prozentsatz hat er selber dazu beigetragen, dass er sich der Ruf eingehandelt hat. Und wenn dann 3-mal jede Postseason verdattelt ist, dann ist der Eindruck nicht positiv.
Aber es wird eben, es geht dann schnell, oder? Also, wir haben es gesehen in Washington zum Beispiel, bei Tampa Bay, was auch lang geheissen hat. Gut zusammengestellte Teams, aber in den Playoffs bringen sie es nicht. Und irgendwann, Bock umgestossen, also bei Washington ist noch so ein bisschen der, keine Ahnung, gewisse, ja, genau, grosse Barry Trotz, ja. Wo jetzt in, auf Long Island, sie sehr kurze Haare rausstreckt. der arme Mann. Er kommt auf der Schulter, sitzt direkt der Kopf. Aber jetzt habe ich mich auch vom Thema abgebracht. Nein, Washington hat noch geheißen, ja, mit dem Ovechkin, das egoistisch, bringt man nicht her, bei Tampa, dann hat es auch geheißen, ja, zu viel irgendwie sonnenverwöhnte Traumtänzer, das wird nie etwas. Und das Narrativ, um es pseudo-intellektuell zu sagen, switcht ja dann sehr schnell in, ah ja, look, die wissen, wie es geht.
Und also, du musst auch den richtigen Trainer haben mit anderen.
Das kann in Toronto genau so passieren. Müssen wir schauen. Ich glaube, beim Herrn Dubas, der arme Mann, ist halt einfach recht jung und er trägt noch eine Brille, die gescheit aussieht und dann wirkt es immer so, als ob er besser wüsste, wie schwer. Aber jetzt müssen wir schnell in Endspurt. Oder hast du noch ein letztes Wort?
Nein, wir gehen schnell in Endspurt.
Also.
Das letzte Wort gehört heute dir oder auch nicht.
Endspurt.
Endspurt Formel 1 am Wochenende, der Valtteri Bottas. Sieger, Grand Prix von der Türkei, das ist unser neuer Sauberfahrer. Da kommt der Sieg fahren, in dem Fall auf Hinwil.
Ja, 10-facher Grand Prix, so ein Sieger kommt auf Hinwil. Und bei diesen 10 Siegen wird es auch bis an sein Lebensende bleiben. Weil eben, außer es passiert ein Wunder, wäre noch schön, wenn man wenigstens wieder mal einen Punkt käme bis Sauber. Der Eddie Merckx sagt, der Herr Pogacar, spreche ich das richtig aus? Ja. Der neue Radheld Pogacar ist der neue Eddie Merckx. Also ich muss sagen, für mich ist das eher der neue Lance Armstrong.
Das weiß ich nicht. Da müssen wir wahrscheinlich abwarten, was Doping, was die WADA am Schluss zutage fördert in ein paar Jahren möglicherweise. Die Proben werden ja zum Glück lang aufbewahrt. Solange der Tadej Pogacar nicht überführt ist, zu dopen. Ich finde es noch schwierig, ihm das einfach so zu unterstellen. Was man aber kann sagen kann, ist, Pogacar am Wochenende die Lombardei-Rundfahrt gewonnen, die Saison Tour de France bereits zum zweiten Mal, das mit 23. Eddie Merckx war 24, als er sie zum ersten Mal gewonnen hat. Ich finde es schon noch eindrücklich, dass der Merckx sagt, man hat jahrelang gesagt, das ist der neue Merckx, und dann hat es nie geglaubt. Und jetzt der ist es. Ja, ich glaube, man sollte den Herr Pogacar im Auge behalten. Das ist jetzt keine spektakuläre Erkenntnis. National League im Auge haben wir das dritte Derby innerhalb von 2 Wochen. Am Freitag ist schon wieder Ambri Lugano. 8 Derbys in Folge hat Ambri offenbar nicht mehr gewinnen können. Habe ich mir sagen von dir, können sie am Freitag wieder eins?
Nein, glaube ich leider nicht. Also leider nicht, weil ich für den einen oder für den anderen wäre, sondern ich habe einfach den Eindruck, dass Ambri im Moment im Derby wenn Komplex hat und Lugano hat genau das Gegenteil, nämlich das Selbstbewusstsein, dass man die dann schon irgendwie schlägt, macht es auch spannend, weil Ambri eigentlich guten Eindruck hinterlässt in anderen Spielen, aber gegen das Lugano funktioniert es irgendwie einfach nicht. Frühes Aus in Indian Wells, die Tennisspielerin aus Großbritannien, Frau Raducanu, erinnert mich an einen ehemaligen Bundesliga-Fußballer.
Marcel Raducanu,
genau. Ist die Raducanu-Euphorie schon vorbei? Ich muss sagen, bei mir ist die gar nicht richtig aufgekommen, sorry.
Zu Unrecht?
Ja.
Die US Open im Sturm erobert. Nein, ich hatte grosse Freude gehabt. Sehr unbeschwert, sehr spektakuläres Spiel. Ich finde tatsächlich, es gibt ein paar Frauen an der WTA-Spitze oder in Richtung von der WTA-Spitze gehend, wo ein interessantes Tennis spielen. Da gehört sie dazu und da würde ich mal sagen, ja, dämpft ist sie. Natürlich ist es aus in Runde 2, nachdem man frei losgeht in der ersten Runde in Indian Wells, nicht so toll. Aber mit 18, ja, passiert. Sind wir mal gespannt, wie sie sich davor hält.
Ja, soll ich mit dem gebe ich mir jetzt zufrieden. Aber noch, da fällt mir noch grundsätzlich.
Aber nein, die Euphorie ist nicht vorbei. Sie ist dämpft.
Gut, dämpft. Man könnte das vielleicht aufnehmen für ein nächstes Mal. Was ist eigentlich interessanter? Also wenn wir es im Männertennis haben, eine Dominanz von 3-4 Figuren, die man immer kennt und die eine gewisse epische Klasse aufbauen. Oder das bei den Frauen, wo man nicht weiss, wer gerade die Beste ist.
Das müssen wir das nächste Mal diskutieren.
Gut,
genau. Also, letzter Punkt. Sion am Wochenende ist schon wieder Super League. Wir nehmen am Dienstag auf. Heute Abend spielt die Schweizer Nazi. Macht keinen Sinn, über die zu schwätzen, weil, ja, da haben es 3 Leute schon gehört und der Rest lässt irgendwie am Mittwoch. Also, wir klammern das aus, das 4-0 gegen die Litauer. Sion empfängt den FCB am Wochenende. Und die grosse Frage ist, sehen wir denn schon den Tramezzani-Effekt, den neuen Trainer, der beim FC Sion an der Seitenlinie steht?
Ja, nein, glaube ich nicht. Was wir auch nicht gesehen ist, dass der CC einmal von seinem Kurs abkommt mit einem ständigen Trainerwechsel. Ich glaube, das kann auch nicht funktionieren. Irgendwie. Darum glaube ich auch nicht daran, dass der Tramezzani-Effekt irgendetwas zu sagen hat. Die Mannschaft ist wahrscheinlich verunsichert wie immer und wartet auf den nächsten. Irgendein Gegner kommt dann schon, wo mal geschlagen werden kann. Aber mehr kannst du nicht machen, wenn du Reflexe so eingeimpft kriegst, dass nicht der Spieler oder die Mannschaft an sich schaffen muss, sondern einfach ein neuer Trainer kommt, dann kommst du eigentlich nie in die Aussicht zu lassen.
Zeit für ein Match?
Zeit für ein Match. 0-0. Nein, nicht 0-0, sondern 0 haben wir wiederholen, weil ich überlegt habe, was nachher kommt. 2 oder 3, sagen 0-2, sind wir gnädig.
Okay. Dann ich glaube, sie haben 8-1. Und dann gibt es aber auch schon ein. Ja, ja.
4-5
in der Nein. So, FCB ist ja dann doch. Ja, 1-3, sagen wir. Und ist überhaupt nicht kontrovers. Aber so sind wir. Am Schluss ist es ja wichtig, dass man sich vertreibt. Menschenrecht beachten, nicht vergessen. Das gilt auch diese Woche. Ob man Fan von einem Club ist, der jetzt vom saudischen Staatsfonds oder von einem russischen Oligarch besitzt wird, ist egal. Einfach nett sein. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
Adieu.